Mein Name ist Bernhard Diers. Ich habe den Kochberuf von der gutbürgerlichen bis zur 3-Sterne-High-End-Küche erlernt und gelebt. Meine Frau Susanne ebenso aus dem Metier und ich betreiben eine kleine, feine Kaffeerösterei in Verden an der Aller. Ich begleite die Kaffeespezialitäten aus aller Welt mit kleinen, süßen Köstlichkeiten. In dieser Situation kommt uns die Sensorik aus der vergangenen Zeit ganz besonders zugute. Da ich schon auf eine etwas längere Wegstrecke in meinem Leben zurückschaue, möchte ich mir erlauben, mit der Begrüßung von meinem Lieblingssommelier Holger Schramm etwas anders zu beginnen. Zu meiner Ausbildungszeit war der Beruf Sommeliere oder der Sommeliers noch nicht etabliert. Wie es so ist, lernt man mit den Jahren. Jeder sucht sich seinen eigenen Werdegang aus und ich habe mich für die Etablierung in der Spitzengastronomie entschieden. Mein High-End-Ziel war ganz klar definiert, Eckart Witzigmann. Der Weg bis dahin war super lehrreich, mit vielen interessanten Menschen und bis heute würde ich behaupten, es ist einer der schönsten Berufe in unserer Zeit. Während dieser Wanderjahre wurde jedem von uns klar, dass die Sommelier oder der Sommelier auf leisen, aber fundierten Sohlen kam. Dieses Wissen, diese Eigenschaften der Weinspezialisten im Restaurant ist bis dahin ein unerreichbares, wichtiges Bindeglied zwischen Küche und Gast geworden und in der Spitzengastronomie nicht wegzudenken. Die ebenso unermüdlich nach besten Kombinationen eifern wie der engagierte Koch. Das ist die Voraussetzung. Sommeliere und Sommelier sind Triebfedern in vielerlei Hinsicht, nicht nur für die Gastronomie, für Winzer, für den Klimaschutz, für Glas- und Porzellanindustrie. Sie sind einfach Trendsetter. Mit Holger habe ich einen von diesen engagierten Sommeliers im Hotel am Schlossgarten in Stuttgart kennengelernt und schätzen gelernt. Holger war immer bescheiden, zurückhaltend, taktvoll, wohlwissend engagiert und mit dem Entertainment ausgestattet, das nicht jedem in den Schoß gelegt wurde. Was Holger so besonders gemacht hat, ist nicht nur seine fundierte, geschliffene Expertise, auch sein Humor, sein Wissensdurst, der Teamplayer auf Augenhöhe, dem Restaurantleiter unterstellt. Das bedeutet ebenso kollegiales Feingefühl und Disziplin. Ja, Holger war mehr als ein Sommelier. Er war Gastgeber, Genussbotschafter mit Herz und Verstand. Für mich auch noch ein ganz besonders wichtiger Punkt. Holger hat immer mit klarem Verstand ins Glas geschaut und als Wünscheerfüller hat er den Gast immer in den Mittelpunkt gestellt. Ohne Allüren, in Zusammenarbeit mit der Küche, dem Team und ganz besonders den kulinarischen Kreationen. Auf seiner Bühne ein absoluter Könner. Jetzt wünschen wir Ihnen ein tolles, spannendes Gespräch. Guten Erfahrungsaustausch und weiterhin gebührenden Erfolg und Freude an dem, was Sie antreibt. Beste Grüße von Susanne und Bernhard Diers.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, dem interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Mein heutiger Gast ist Holger Schramm aus dem Restaurant Christophorus im Porsche Museum in Stuttgart. Und wenn man sich so Holgers Lebenslauf anschaut, ja, da sieht spärlich aus. Also keine 10, 15 verschiedene Anstellungen in irgendwelchen Restaurants. Nein, er schaut bei seinem jetzigen Arbeitgeber auf einen Arbeitsvertrag, der bereits 13 Jahre alt ist. War davor 4 Jahre Chefsommelier im Gourmet-Restaurant Zwirbelstube im Hotel am Schlossgarten in Stuttgart, zusammen mit Bernhard Diers, der eben gerade diese unglaublich rührenden, einleitenden Worte gesprochen hat. Davor 3 Jahre Leiter der Winothek im Bürgerspital in Würzburg, fast ein Jahr Praktikant im Weingut Wittmann Westhofen und neben dessen, dass er Prüfungsvorsitzender für die Sommeliers der IHK Stuttgart ist, Sommelier des Jahres im Harald Schlemmer Atlas wurde, Platz 1 beim Badischen Weinwettbewerb belegt hat, der einer der härtesten überhaupt in Deutschland ist, Nachwuchssommelier des Meininger Verlages war, neben all dessen ist er eins, Gastgeber. Ein richtig herrlich klassischer Gastgeber und das mit Leib und Seele und das spürt man in dem Podcast. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnis Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Dafür bedanken, dass Sie da sind, dass Sie uns begleiten, dass Sie unterstützen, dass Sie dieses Projekt möglich machen. Denn dank Ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Holger Schramm! Du bist ja eine wahnsinnig treue Seele, aber in welcher Location würdest du gern nochmal Wein empfehlen?
Ich bleib eigentlich bei meiner Antwort damals vom Buch. Ich fände es super, super spannend, vielleicht mal im Vatikan arbeiten zu dürfen, weil ich glaube, dass da bestimmt ein super toller, geheimnisumwobener, mystischer und sicherlich auch leicht spiritueller Weinkeller schlummert.
Die haben einen der größten Weinkeller, die es gibt und den weltweit höchsten Weinverbrauch. Also Vatikanstadt ist absoluter Führer. Ich meine um die 70 Liter oder 72 Liter. Das müsste ich wirklich nochmal nachlesen, aber ich war sehr beeindruckt, dass die sich richtig gut gehen lassen.
Ja, also dann warten die ja quasi nur auf mich.
kann man so sagen, was glaubst du, was das ist ja reine Prognose, aber dass da jeden Tag Mouton rauf und runter oder Chateau schlag mich tot oder... Denkst du, es ist eher easy drinking und...
Ich denke, es ist eine Mischung aus allem. Ich denke nicht, dass es... ich denke nicht, dass es nur elitär zugeht, sondern sicherlich von der Erde bis zum Himmel alles dabei ist.
Themen trinken, heute trinken wir Petrus. Genau. Gibt es da was dich mehr reizt? Also sind es... Situationen, wo du ganz, ganz besondere Weine hast, die ausschenken kannst, die zelebrieren kannst? Oder ist es mit einem, ich sag mal, Standardwein jemanden beeindrucken, der entweder super Wein erfahren ist oder weniger Wein erfahren ist?
Ich glaube beides. Es kommt immer auf die Situation drauf an, wie sich das Ganze auch so ein bisschen hochschaukelt, was so ein bisschen auch die Erwartungshaltung ist, sicherlich auch, was der Anlass ist. Ich denke, man kann sowohl mit einem Easy-Drinking-Wein, wie du es ausgedrückt hast, genauso begeistern, wie wenn man dann wirklich ganz, ganz tief in die Trick- und Schatzkiste greift.
Was ist bei dir dick in die Trick- und Schatzkiste? Also rein auch wertmäßig, ab wann fängt ein Wein bei dir an... rein vom Wert außergewöhnlich zu werden?
Ich würde es weniger am Wert festmachen wollen, als eher so ein bisschen an, ob es was Besonderes ist, ob es was ist, was rar ist, ob es irgendwas ist, was schwer zu bekommen ist, ob es irgendetwas ist, womit man Emotionen verbindet, das einfach vielleicht auch irgendwo einen Bezug zu einem individuell oder in dem Fall dann zum Gast hat. Ich würde es nicht am Wert festmachen.
Und gibt's da Grenzen nach unten? Also sagst du, das passt mir in meine Vorstellung, in mein Bewusstsein, in meine ethischen Vorgaben oder muss der Wein in sich selber funktionieren und dann gibt es keine Grenze nach oben oder unten?
Es gibt keine Grenzen nach oben und unten und wenn, dann lege ich die Grenzen selber fest.
Gilt das nur fürs Restaurant oder auch wenn du selber Wein trinkst?
Sowohl als auch.
Da gibt's auch keine Grenzen, nach unten oder oben, wo du...
Na, nach oben gibt's privat natürlich schon Grenzen, die haben eher monetärer ja. Hintergrund.
Aber gar nicht so das Ethische, dass du sagst, ein Wein für 80.000 Euro möchte ich nicht unterstützen, möchte ich nicht, dass sowas überhaupt verkauft wird.
Das sind wir schon lange an meiner finanziellen Grenze angelangt.
Und grundsätzlich, also, oder kannst du es nachvollziehen? Also das, jetzt arbeitest du ja mehr oder weniger in einem Museum, wo für die entsprechenden Fahrzeuge nicht wenig Geld bezahlt wird. Das gibt's ja beim Wein auch. So wie ich teilweise bei Autos nicht nachvollziehen kann, können es andere beim Wein nicht. Kannst du es nachvollziehen, wenn ein Wein eben fünfstellig, sechsstellig kostet?
Ja, das kann ich schon nachvollziehen, aber ob der dann besser performt als einer, der noch im normalen Preisbereich liegt, das glaube ich eben auch nicht.
Glaubst du, man kann das schmecken?
In Nuancen eventuell, aber ich glaube auch da ist es eher die Geschichte drumherum, die Verfügbarkeit, vielleicht tatsächlich, dass es eben nur noch wenig Stückzahl davon gibt, dass es ein besonderer Jahrgang ist, ähnlich wie beim Auto auch, ein besonderes Baujahr, wenig Modelle, die noch fahrtauglich sind, allgemein eine relativ geringe Stückzahlauflage, das sind solche Faktoren. Es ist mit Sicherheit nicht so, dass der um 80.000 Mal besser schmeckt als der andere Wein.
Möchtest du sowas auf deiner Karte repräsentieren oder sagst du, nein, diesen Kommerz, den, keine Ahnung, Sekundärmarkt oder was auch immer, möchte ich auf keinen Fall unterstützen und ich bin dann eher bodenständig bei der Auswahl meiner Weine für meine Karte?
Ich glaube, dass die Bodenständigkeit und die Erdung, wie ich es auch gerne nenne, mich schon mein ganzes Leben begleitet und auch so meine Weinkarte aufgebaut ist. Also es gibt jetzt keinen ethischen Hintergrund, wo ich sage, nee, kann ich nicht mit aufnehmen in die Weinkarte. Es ist eher, passt es denn zu mir, zu meinem Stil, zur Küche, zum Haus? Und dann hat's von allein schon das ein oder andere K.O.-Kriterium.
Lässt du dich da noch euphorisieren? Also bist du da noch von einer neuen Region oder von einer neuen Rebsorte, vom neuen Stil, vom neuen Winzer immer wieder begeistert?
Ja, natürlich, obwohl ich es eher so ein bisschen mit der Klassik halte. Ich bin jetzt nicht ständig auf der Suche nach dem neuen Schwein, das durchs Dorf getrieben wird. Wie gesagt, ich bin da eher ein bisschen der Klassiker.
Und unter den Klassikern ist da irgendwas unterbewertet? Also sagst du, bei der Region sollte man mehr Fokus draufsetzen?
Ja, sicherlich. Württemberg.
Württemberg.
Sagen soll ich auch andere sagen.
Nein, aber sagen viele in der Tat. Und wir hatten jetzt beim Bärenkreis eine ganz spannende Probe mit teilweise sehr, sehr interessanten, nein, mit in der Gänze sehr interessanten Winzern. Das waren mehr oder weniger sehr, sehr junge Winzer, aber auch jetzt, ich sag mal, bei den, selbst die älteren Winzer wie, und ich hoffe, es nimmt mir keiner übel, aber es ist ja kein 20-Jähriger mehr, wie jetzt zum Beispiel Rainer Schneidmann oder eben Wörwag, Dautl etc. Dautl ist ja jetzt durch den Generationswechsel wieder jung geworden, aber selbst die haben eine Klasse für sich, Aldinger, Ellwanger, Heidle, der Moritz, also ist ja, ja gut, ist auch ein Youngster, aber es ist schon Wahnsinn, Jochen Beurer, wow, was der abfüllt. Also Württemberg ist, selbst so Klassiker wie Neidberg oder ich habe schon lange keinen Adelmann mehr getrunken. Also da, es gibt schon großartige Produzenten in Württemberg und ja, ich stimme dir voll zu, werden viel zu wenig beachtet, aber ich glaube, sie sind ganz tief im Bewusstsein vieler. Also daher ist das eine Region, die gerade richtig extrem am Aufblühen ist, wahrscheinlich, glaube ich, die gleiche Entwicklung durchmacht im Bewusstsein, in der Wahrnehmung, in der Anerkennung wie vor 20 Jahren die Pfalz.
Oh, ja, also wäre wünschenswert. Ob das tatsächlich so ist, wage ich fast ein bisschen zu bezweifeln. Okay. Ich weiß ja, dass du auch eine gewisse Württemberg-Affinität hast und ich habe natürlich auch den Podcast mit Andreas Lutz gehört, Kollege und Freund. Und er hat schon sehr viel da zu Württemberg auch Richtiges gesagt und es wäre wirklich, wirklich wünschenswert, aber so richtig dran glauben tue ich nicht, dass es da mal so einen tollen Turnaround gibt, wie vor 20 Jahren in der Pfalz oder wie auch Rheinhessen geschafft hat. Wie siehst du das?
Ich kann mir schon vorstellen, also ich glaube, dass es sehr viel von den Menschen lebt und dass Württemberg einen ganz eigenen Geist hat, eine ganz eigene auch Kreativität, eine ganz eigene Eigeninterpretation. Und wenn sie schaffen, also es ist so diese Gemeinschaft da, die viele andere Regionen nicht haben, die eben damals die Pfalz auch hatte, die Großteil auch Rheinhessen hat, um das nach außen zu tragen. Es gibt die Köpfe, wie jetzt zum Beispiel in Rheinhessen, die das nach vorne tragen, die das nach außen publizieren, die
eine haben gewisse, wir schon auch in Württemberg.
Finde ich auch. Also daher, also sehe ich da schon sehr, sehr viel Potenzial. Es ist ein Wertigkeitsbefinden dafür da, also auch außerhalb, was, glaube ich, ganz wichtig ist, weil oftmals auch manch einer aufmerksam wird, wenn ein Wein halt leider besonders teuer ist. war ja im Prinzip das Riesenkellerphänomen, wo, oder keine Ahnung, Schatzhofberg, Egon Müller etc., also wenn da Preise aufgerufen werden, die einzigartig sind, dann fokussieren sich Leute darauf oder werden überhaupt aufmerksam auf diese Weine. Ob das jetzt übertrieben ist oder so, sei alles dahingestellt, weil manch einer ja das auch sehr, sehr kritisch betrachtet, aber es ist ein Generator für Aufmerksamkeit. Das ist, finde ich, gegeben. Ich glaube, es hängt an der Gemeinschaft, ob man es gemeinschaftlich nach außen tragen kann, ob man die Besonderheit der einzelnen, auch Einzelregionen wie im Remstal etc. darstellen kann, ob man die Lagenbesonderheit darstellen kann, wie es teilweise im Rheinhessen mit dem Roten Hang passiert, wie es in der Pfalz mit der Mittelhart passiert. Wenn man das kann, dann glaube ich, dann haben wir da ganz gute Chancen, dass Württemberg eine ganz eigene Präsenz bekommt und eine Eigenständigkeit nach außen stellen kann, was, finde ich, so zum Beispiel Baden ein bisschen verpennt hat in den letzten 10, 15 Jahren. Die waren so um 2000 bis 2010, ich will jetzt nicht aus den alten Zeiten erzählen, hatte Baden eine ganz andere Präsenz in Sachen Wertigkeit, hatte ganz eigene Köpfe, die das nochmal ganz, ganz eigendynamisch darstellen. Und das schlief so ein bisschen ein, finde ich. Aber wenn all diese Faktoren zusammenkommen und man sich gut präsentieren kann, glaube ich, ist Württemberg ganz weit vorne.
Ja, deine Worte in Gottes Gehörgang, aber eigentlich sind alle Faktoren meiner Meinung nach erfüllt und es ist in der Außenwahrnehmung doch nicht so. Irgendwie wird Württemberg immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt und ich glaube, das liegt weder an den Winzern und an dem Tun und schon gar nicht an den Weinen und der Qualität. Es liegt tatsächlich irgendwie daran, dass man nicht gesehen wird. Und wie man das ändern kann, weiß ich persönlich nicht. Ich tue jeden Tag an der Front und auch außerhalb alles Mögliche dafür, das zu ändern. Aber ja, meine Zuversicht ist da etwas gehemmt.
Wer ist ein Initiator dafür? Ist es in der Tat die Presse? Sind es Influencer? Sind es Zombies? Sind es Händler? Wer kann so einen Hype auslösen? Was glaubst du?
Ja, sicherlich ist es das Gemengelage all derer, die du nanntest, aber lass uns doch den kleinen Geheimtipp bleiben. Warum denn auch nicht? Vielleicht ist auch das, was Württemberg so charmant macht. Der Underdog, der ewige Underdog, ist doch auch in Ordnung.
Stimmt auch. Nicht zuletzt, also weil sonst ja weniger Menge für euch da wäre.
So ist es. Und das Schöne ist ja, weil du es vorher so angesprochen hast, die Internationalität meiner Gäste ist sicherlich ja auch irgendwo dem Museum geschuldet, wobei Stuttgart natürlich sehr viel zu bieten hat. Und das auch wir selber nicht so sehen, aber es wird tatsächlich sehr stark besucht und frequentiert und ist schon ein beliebtes Reiseziel und die Gäste, die kommen ja nicht nur, um die weltbesten Autos zu bestaunen, sondern eben dann auch was zu trinken, was vor Ort wächst. Und da kann man richtig punkten, weil auch da dann einfach dieser Aha-Effekt und dieser Wow-Effekt dann kommt, weil man es einfach gar nicht erwartet, dass wir da doch auch in der obersten Liga mitspielen und da kann man richtig überzeugen, das macht richtig Spaß.
Stell dir vor, du könntest die Freiheit eines Sommerabends spüren, ohne den Nebel am nächsten Morgen fürchten zu müssen. Wäre das nicht ein kleines Wunder? Der Falkenberg des Nordsinn ist wie ein geflüsterter Geheimtipp unter Freunden. Ein Wein, der tanzt wie ein Rebensaft mit Seele, voller spritziger Zitrusnote und samtiger Frische, aber ohne den Ballast von Alkohol. Natürlich war ich skeptisch. Doch dann die Überraschung. Es war beim Probieren dieses kleine Lächeln, das man nicht erklären kann.
Man spürt sofort kein Kompromiss, sondern Genuss. Ein Getränk, das die Regeln neu schreibt. Ein Geschmack, der zur Rebellion wird. Ein Schluck, der alle Regeln bricht. Und die Sinne auf eine Achterbahn schickt. Falkenberg, it's not a sin. Himbeere und Gartenminze ist kein gewöhnliches Getränk, oh nein. Es ist ein alkoholfreier Aufstand. Mit der saftigen Himbeere und frecher Gartenminze. Der die Geschmacksknospen in Ekstase versetzt. Zu gerne vergisst man da all die langweiligen Kompromisse, die sich als alkoholfreier Wein präsentieren und eigentlich nur Mitleid erwarten. Sommerwind im Gaumen. Und ja, es ist keine Sünde zu verzichten. Aber es ist Zeit, in dieser dynamischen Welt der Getränke, für eine innovative Geschmacksinterpretation wie die aus dem Hause P.J. Falkenberg, das seit über 200 Jahren für unermüdliche Perfektion steht. Also, it's not a sin. Himbeere und Gartenminze ist ein alkoholfreies Spritzgetränk, das auf entalkoholisierten Riesling basiert. Der Rebsorte, die für ihre aromatische Vielschichtigkeit und ihre elegante Säure nicht nur in Deutschland weltweit geschätzt wird. Und zu demonstrieren, dass die Rebsorte hier nicht missbraucht, sondern bereichert wird, dafür braucht es ganz viel Vision und Feingefühl. Zu demonstrieren, dass die Aromen wie eben Himbeere und Gartenminze nicht einfach hinzugefügt, sondern ganz harmonisch integriert werden, den Riesling ergänzen, ohne ihn zu dominieren, ist ein Kunststück. Und die feine Perlage erzeugt durch eine präzise Karbonisierung verstärkte Lebendigkeit des Getränks, sorgt für ein prickelndes, erfrischendes, lebendiges Mundgefühl, erinnert aufgrund der Feinperligkeit an hochwertigste Schaumweine und fungiert als Bindeglied und somit als Speisebegleiter. Der Abgang frisch, klar, einladend. Muss es auch sein bei einem Getränk, das Genuss ohne Reue verspricht, was man gerne trinkt. Also gerne mehr als ein, zwei Schlückchen, ein, zwei Gläser. Ein, zwei Fläschchen? Ein Produkt, das von Perfektion lebt. Angefangen beim Entalkoholisierungsprozess, dem Herzstück der Produktion. Vakuumdestillation? Ideal, da der Wein unter vermindertem Druck erhitzt wird, sodass der Alkohol bei niedrigen Temperaturen verdampft. Das schont die flüchtigen Aromastoffe und bewahrt den typischen Riesling-Charakter. Die Noten, die an grüne Apfel, Zitrusfrüchte und feinem Steinobst erinnern. Die Himbeer- und Minzaromen, die durch Kaltinfusion und durch Dampfdestillation gewonnen werden. Also Techniken, die der Reinheit und Intensität der natürlichen Zutaten dienlich sind. Und das langsame Versetzen mit CO2, wobei der Karbonisierungsgrad exakt auf die harmonische Balance zwischen Spritzigkeit und Geschmack eingestellt wird. Ja, für so ein Getränk braucht man einen Profi. Ein Profi wie das 1786 von Peter Josef Falkenberg in Worms gegründete Unternehmen. Ein Profi, der schon immer seiner Zeit voraus war. Deutschen Wein nach Europa und in die USA exportierte. 1808 den legendären Weinberg Liebfrauenstift Kirchenstück in Worms, die Heimat des legendären Liebfrauenmilchweins erwarb, der selbst von Genusssäufern wie Charles Dickens angepriesen und fast ausschließlich an königlichen Höfen serviert wurde. Ein Unternehmen, das heute noch in über 40 Ländern aktiv ist. In Asien, in Amerika, im Dienste des deutschen Weins, im Dienste des Rieslings. Und ja, so ein Unternehmen hat die Vision, ein großartiges und unvergleichliches Getränk wie It's Not a Sin nicht als Alternative, sondern als eigenständiges Produkt zu inszenieren, zu kreieren und im Markt zu etablieren. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön der deutschen Vertretung, dem Handelshaus Segnitz. Und wenn du selber Wein trinkst, dann ist es immer ein Württemberger, oder?
Nee, natürlich nicht.
Also ich meine nicht probieren oder degustieren, sondern richtig Wein trinken, wenn bei euch zu Hause ein Wein auf den Tisch kommt.
Also ich degustiere immer, auch wenn ich trinke. Und sicherlich kommt bei mir zu Hause und wenn ich Gäste habe, gerne auch ein Württemberger ins Glas, aber nicht ausschließlich.
Wann trinkst du Wein? Also ist es nur zu Hause, ist es mit Freunden, ist es allein im stillen Kämmerlein?
Ich kann auch hier sowohl als auch. Ich habe auch kein Alltagswein in dem Sinne, sondern meiner Ansicht nach verbietet mir das schon mein Beruf, aber Wein ist etwas, mit dem ich mich schon tagtäglich beschäftige und auseinandersetze. Und wenn er nicht im Glas ist, dann ist er in irgendeinem Buch oder in einem Journal oder in irgendeiner Zeitschrift. Also Wein ist omnipräsent.
Liest du noch viel?
Ich würde gerne mehr lesen. Mir fehlt manchmal der Zeit, die Zeit da dazu und vor allen Dingen manchmal auch den Kopf frei zu kriegen.
Und wie bildest du dich fort? Also ist es eher digital? Ist es eher analog? Ist es durch Medien oder gehst du gezielt auf die Suche? Oder wie versuchst du dich auch im Rahmen der Klassiker, wo man ja auch viel schon erfahren hat? Aber ich finde, dass da auch immer wieder neue Geschichten entstehen. Wie versuchst du, dich da up-to-date zu halten?
Ich glaube, am essentiellsten für mich ist es der Austausch. Der Austausch mit Kollegen, mit Freunden, mit Gästen. Ich glaube, das ist für mich eigentlich der entscheidendste Faktor. Sicherlich ist es auch das Recherchieren oder das Lesen der einen oder anderen Kolumne, aber der Austausch und die Erfahrungen, die andere gemacht haben oder man auch selber, und das zu teilen, das ist eigentlich das Wichtigste.
Was ist Wein für dich?
Naja, also Wein ist in erster Linie mal ein Erzeugnis, das ausschließlich durch vollständige oder teilweise alkoholische Gärung der frischen oder auch eingemeischten Weintrauben oder des Traubenmostes gewonnen wird. So viel mal zum Gesetzestext, den wir ja alle mal gelernt haben. Nein, Wein ist für mich sicherlich... ja, ein Kulturgut, aber das Entscheidende ist, Wein bringt Menschen zusammen. Wein begleitet gutes Essen und schöne Momente. Und das ist für mich Wein.
Das mit dem Gesetzestext, das finde ich gar nicht so verkehrt, denn ich war total überrascht, dass du Vorsitzender vom Prüfungsausschuss der IHK bist.
Warum überrascht dich das?
Nein, überhaupt nicht. Ich wusste es einfach nicht. Und ich finde das Wahnsinn. Aber für mich, glaube ich, eine der härtesten Aufgaben, die es gibt, wenn man, da muss man ja richtig streng sein.
Ja, sollte man, und trotzdem muss man das Ganze mit einem zwinkernden Auge sehen und manchmal vielleicht dann auch, wenn man Potenziale entdeckt und weiß, jemand brennt für den Wein und für den Berufsstand, dann ist vielleicht auch die 5-mal mit Ausnahmen gerade.
Und wie hat sich die allgemeine Präsenz des Nachwuchs, wie hat sich das verändert? Ist es besser geworden in den letzten Jahren? Ist es nachlässiger geworden? Gibt es viel Nachwuchs? Oder bist du da ein bisschen besorgt gerade, was da passiert?
Nein, besorgt bin ich nicht und ich gehöre auch nicht zu den Menschen, die sagen, früher war alles besser und heute ist alles so schlimm und dann auch immer so ein Jugendbashing betreiben. Ich glaube, jede Generation hat seins und wir hatten auch unseres und deswegen glaube ich daran, dass es weitergeht. Wo du recht hast, es könnte ein bisschen mehr Nachwuchs sein. Also das ist das Einzige, wo ich sage, das macht mir tatsächlich ein bisschen Sorge. Es ist nicht die Qualität, sondern so ein Stück weit die Quantität. Aber das Problem haben andere Berufsstände auch.
Hast du eine Ahnung, woran es liegen könnte? Dass die Quantität nachlässig ist? Ist es wirklich immer die Bezahlung? Ist das Abendsarbeiten, was jetzt Polizisten, was Krankenschwestern oder Pfleger oder wie auch immer ja auch haben? Oder ist es eine Image-Sache, an der wir arbeiten müssen? Also wie können wir jemand motivieren, hey, Sommelier zu werden? Das ist ein cooler Beruf.
Ja, es ist sicherlich irgendwo eine Image-Sache. Es sind sicher auch die Arbeitszeiten. Es ist auch die Belastung. Es ist schon auch ein herausfordernder Beruf, sowohl mental als auch körperlich, es ist schon anstrengend, aber nochmal, ich glaube, es ist halt in Gänze haben wir überall Lücken, auch in anderen Berufsfeldern. Von dem her will ich's nicht daran festmachen, dass wir in der Vergangenheit vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht haben und den heute ein bisschen ausbaden dürfen.
Ja, aber zumindest eine Perspektive dann irgendwo versuchen zu sehen oder eben auch die Schönheit des Berufsstandes nach außen tragen. Also ich finde, es gibt kaum einen Beruf, wo man so viele Möglichkeiten hat. Also wo man, auch wenn man in dem Beruf drin ist, man sagt, man möchte sich verändern, hat man ja alle Möglichkeiten, in viele verschiedene Richtungen zu gehen. Und damit meine ich noch gar nicht mal so, dass, keine Ahnung, Leute aus der Gastronomie überall gerne genommen werden, weil sie halt gerne arbeiten oder weil sie das Arbeiten gewohnt sind, sondern wenn man eine vielschichtige Ausbildung hat und in vielen Bereichen einfach dann so rein sneaken kann, sich da wohlfühlen kann.
Wir haben einen traumhaft schönen Beruf und es ist super schade, dass es von manchen nicht so gesehen wird, aber es macht jeden Tag wahnsinnig viel Spaß, einfach auf so einem Niveau essen, trinken, schöne Momente zelebrieren zu dürfen. Wer hat das schon? Wer kann sagen, er hat jeden Tag einen Fest oder Feiertag? Und wir haben das. Ich sehe das so.
Ja, auch die positive Wahrnehmung, die man im Allgemeinen hat. Also, dass Leute zu einem kommen und schöne Sachen erzählen, dass man was Schönes wahrnimmt, dass man natürlich schon Stress hat, aber Stressen mit einer gewissen auch Ruhephase, wofür natürlich jeder verantwortlich ist, hat ja auch was Positives. Daher, ja, ich finde das auch eigentlich ganz gut. Hast du da was richtig außen vorstehendes, also so ein richtiges super Sommelier-Erlebnis, wo du sagst, boah, das hat mich damals zu Tränen gerührt?
Nein, es ist eigentlich eher die Summe vieler schöner Momente. Und das ist eigentlich das, wo ich wieder zurückkomme zu dem Thema, was macht unseren Beruf so schön. Für uns ist es natürlich der Alltag, aber Gäste, die so essen gehen auf so einem Niveau, für die ist das immer etwas Besonderes. Und es ist doch nichts Schöneres, also es gibt doch nichts Schöneres als solche besonderen Momente jeden Tag begleiten zu dürfen und erlebbar machen zu können. Das ist schon traumhaft. Man muss sich das nur immer mal wieder vor Augen sagen, dass das, was wir tun, wirklich besondere Momente schenkt.
Aber so das eine Erlebnis, wo du sagst, oder im Worst Case, dass du mal sagtest, wow, das ist mir wirklich passiert oder das habe ich mal gesehen oder davon haben Kollegen erzählt im Austausch. Hast du sowas? Irgendeine Geschichte, die zu Tränen rührt? Entweder Freuden oder Verzweiflungstränen?
Ja, also die schönen Momente sind sicherlich die, wenn man Stammgäste gewinnt, wenn man es schafft, dass wenn jemand öfters kommt, dann irgendwann sagt, das erste Mal sagt, wissen Sie, ich glaube, ich brauche keine Weinkarte. Ich vertraue Ihnen voll und ganz. Das sind eigentlich die schönsten Momente. Und ja, sicherlich hat man es schon erlebt, dass man nicht so performt oder irgendwie im Tunnel ist und es nicht so läuft, wie man sich's vorstellt oder einfach ganz banal einen Wein empfiehlt, wo man dann eine Sekunde später denkt, oh nein, den habe ich gestern, habe ich die letzte Flasche rausgegeben. Warum hatte ich das jetzt nicht präsent? Also auch solche Momente gibt es. Bisschen Blackout.
Was kann man jetzt gerade mit deiner Routine machen, wenn man einen Wein empfohlen hat? Der Wein wird ausgeschenkt, man merkt, der Gast kommt gar nicht damit klar und es ist halt jetzt kein Wein für 2,50 aus dem Regal, sondern schon einer, der ein halbes Monatsgehalt irgendwie auffrisst.
Naja, also die Frage wäre einfacher zu beantworten, wenn wir uns nicht im Preisbereich von einem halben Monatsgehalt bewegen würden. Klar,
dann ist immer pro Gast, aber es gibt ja so Situationen, die ich auch teilweise hatte, wo man schon, also den Gast vielleicht nicht richtig gelesen hat oder wo man andere Informationen bekommen hat oder der Gast sich vielleicht auch nicht ausdrücken konnte oder man selber einfach in die falsche Richtung bei seinen Empfehlungen gerannt ist und dann ist die Flasche auf, ist ausgeschenkt, man merkt, oh Gott, der wird nicht glücklich. Und jetzt das beim Glas ausschenken, dann würde das Glas ja auch, keine Ahnung, 100 Euro, 200 Euro kosten. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Was macht man da?
Das ist eine schwierige Frage. Mir fällt es auch schwer zu beantworten, weil ich, wenn ich in diesem Preisbereich verkaufe, dann bin ich nicht der aktive Empfehler, sondern dann bin ich derjenige, der bereitsteht, Fragen beantwortet, beratet, aber in dem Preisbereich muss der Gast selber entscheiden und selber aussuchen.
Ist da dann noch die Speise von Relevanz? Also versucht man das darauf abzustimmen oder ist in dem Preisbereich der Wein für sich selbst das Alleinstellungsmerkmal und man versucht nur zu verhindern, dass er nicht komplett konträr gegen die Küche arbeitet oder die Küche den Wein zerstört?
In dem Preisbereich, glaube ich, steht der Wein vorne an und das Essen rückt ein Stück weit in den Hintergrund. Und der Gast, der so etwas trinken will, wie gesagt, der braucht vielleicht nochmal das Quäntchen positive Resonanz vom Sommelier, ob tatsächlich der Wein jetzt dann auch so ist, wie er sich's vorstellt, um dann auch sein Erlebnis zu haben. Aber das ist nicht meine Aufgabe, solche Weine proaktiv zu empfehlen. Die stehen auf der Karte für Leute, die das kennen und die das lieben oder mal gelesen haben und unbedingt probieren wollen. Hm. Das, was ich empfehle, das sind eben Dinge, die der Gast vielleicht nicht kennt oder die Überraschungen sind. Für Name-Dropping braucht er mich eigentlich nicht.
Hm. Hast du mal einen Wein deines Lebens? Also es muss auch nicht der teuerste deines Lebens sein, sondern einer, wo du sagst, nachts, wenn ich manchmal nicht einschlafen kann, denke ich an den?
Na, nachts, wenn ich nicht einschlafen kann, dann denke ich vielleicht an meinen Garten und wie schön jetzt irgendetwas blüht und vielleicht an irgendwelche schöne Erlebnisse oder ans Stuttgarter Ballett, aber nicht unbedingt an Wein.
Aber im Wein deines Lebens, gibt es den? Oder?
Nein, den gibt es nicht.
Ist auch mal schwer.
Es gibt viel zu viele. Dann wären wir heute nicht fertig, wenn ich alle tollen Erlebnisse aufzählen müsste.
Neben Württemberg, hast du da eine Präferenz oder eine Vorliebe? Also gerne aus dem klassischen Bereich, wo du sagst, das ist meine Kernkompetenz.
Ich bin sehr frankophil unterwegs. Hm. Das ist meine zweite Leidenschaft eigentlich, ja.
Burgund oder Bordeaux-Kind? Oder Rhone oder Loire oder Champagner oder?
Genau, alle die genannten. Und zwar gleichermaßen.
Aber gibt es noch die Unterscheidung zwischen, also so habe ich zumindest aus früheren Tagen in Erinnerung, dass es eben Bordeaux- und Burgundertrinker gibt? Oder hat sich das mittlerweile so ein bisschen verschoben?
Meine Wahrnehmung geht dahin, dass Burgund super gehypt wird und jeder, sag ich mal, Newpie sich da gerne auskennen will und auch so viel wie möglich probieren. Aber ob sie es wirklich verstehen, weiß ich nicht. Da ist Bordeaux vielleicht nach wie vor griffiger. Mhm.
Kann man Burgund verstehen? Also ist das
klar? Absolut.
Wie kann man sich dem nähern?
Trinken.
Okay. Ja, also Learning by Drinking ist das Beste, was man machen kann.
Absolut. Und am besten vor Ort, damit man es auch sieht und auch mal die Hand an die Rebe halten kann, durch den Weinberg gehen kann, einfach auch die ganze Atmosphäre miterleben kann, die Böden sieht. Das ist schon wichtig.
Würdest du Winzer über Lage und über Jahrgang oder hast du eine Hierarchie dort, wo man sagt, so ergibt es dann letztlich den Wein im Burgund? Also ist es Grand Cru-Lage und wie der Winzer es interpretiert und dann welches Jahr? Oder ist es zuerst der Winzer und egal was der anfasst, ist es alles Gold? Oder gibt es Jahre, wo sowieso alles irgendwie pralle ist oder irgendwie alles total zu teuer ist, weil alles irgendwie dem Regen und dem Bach hinuntergegangen ist? Also wie ist die Hierarchie da für dich im Burgund, was ja dann manchmal sehr, ja, sehr sensibel ist?
Ja, gebe ich dir recht. Aber ich glaube, das ist kein Phänomen vom Burgund, sondern das kannst du eigentlich auf jedes Anbaugebiet übertragen.
Württemberg auch? Also hat da die Lage die gleiche Präsenz wie der Winzer und das Jahr? Oder würdest du das da anders gewichten?
Nein, ich würde es nicht anders gewichten. Das ist halt in der Wahrnehmung ist es einfach noch nicht so dermaßen angekommen.
Aber die Lagen haben da die gleiche Präsenz wie die Handschrift des Winzers.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn man sich jemand mit Burgund beschäftigen möchte, sollte er sich zuerst um besondere Häuser kümmern oder einzelne Lagen und die dann versuchen, mit Winzern zu vergleichen. Also für mich war das immer so ein bisschen unterschiedlich und ich wusste erst nicht, wie ich mich dem nähern sollte. Sollte ich erst, keine Ahnung, Chassagne versuchen kennenzulernen, das von verschiedenen Produzenten, oder soll ich mir einen Produzent nehmen und sollte Pugny neben Chassagne probieren?
Ich glaube, dass es wichtig ist, erstmal mit dem Großen und Ganzen umzugehen und sich zu beschäftigen. Und wenn dann die Liebe immer größer wird, dann wird man auch detailversessener und geht dann auch immer mehr in die Tiefe. Aber da muss jeder für sich selber entscheiden, in welchem Tempo und wie weit man das machen will und machen kann.
Wein im Allgemeinen, kann man den besser erkennen, sehen, wahrnehmen, wenn man ihn singulär probiert oder wenn man ihn mit Speisen kombiniert? Also klar, deine Aufgabe als Sommelier ist, Speisen, Wein zu kombinieren, aber den Wein in der Art, wird er gelegentlich dominiert oder wird er fundamentiert durch die Speisen oder was für ein Typ bist du da? Allein oder in einer Kombi?
Ich kann beides. Ich glaube aber, dass die Königsdisziplin ganz klar die Harmonie von Speise und Wein ist. Wenn man ihn, sag ich mal, solo probiert, dann sind es ganz andere Faktoren, die mit einwirken. Und wenn dann Essen mit dazu kommt, dann wird es eben auch plötzlich dann sehr vielschichtig und dann muss man viel mehr beachten. Und das ist aber eigentlich schon die Herausforderung. Also Harmonie, Speise, Wein, das kann ja ganz unterschiedlich gelagert sein und auch unterschiedlich ausgehen, je nachdem, was man dann auch möchte.
Wenn wir bei dem Wein trinken und ich frage dich nach einer Empfehlung, bist du da eher der Komplexdenkende oder der Einfache? Also würdest du mir zum Lambrusco Mortadella empfehlen oder würdest du mir die Rehschulter mit Trüffel, Tralala und irgendwelchen seltenen Pilzen nahelegen?
Ich bin ganz klar Zweiteres. Ich bin sehr verkopft unterwegs und versuche auch alles mit zu berücksichtigen und sehe das eher in seiner Komplexität. Das ist eigentlich auch die Herausforderung, weil Lambrusco und Mortadella, das ist nicht meine Liga.
Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe nicht, warum ihr das Elsass nicht vergöttert. Also wirklich nicht, ganz im Ernst. Das Elsass ist der einzige Ort, wo man gleichzeitig in Frankreich trinkt, in Deutschland denkt und im Burgund schmeckt. Und keiner merkt, dass die Flasche Weltpolitik ins Glas gegossen hat. Kein anderer Ort in Frankreich vereint deutschen Fels, französische Finesse und alpenahe Kühle in einem Glas. Das ist keine Stilistik, das ist kulturelle Fusion im Rebstock. Während die Weinwelt von Terroir faselt, hat das Elsass 13 Bodenarten, 51 Grand Crus und 1000 Jahre Geschichte, aber wird behandelt wie die peinliche Cousine, die zu viel Parfum trägt. Warum? Ich meine, wenn das Burgund der Kaiser ist, ist doch eigentlich das Elsass der Spion. Immer unterschätzt, niemals wahrgenommen und dann aber im Glas perfekt und gefährlich präzise. Es gibt Winzer im Elsass, die auf 20 Meter Hanglage 7 unterschiedliche Bodentypen bewirtschaften. Im Burgund nennt man sowas Parzellenkunst, im Elsass nennt man es Alltag. Und das Elsass kann man so wunderbar einfach und für uns Deutsche so wunderbar verständlich erklären. Wie? Lass es uns einfach an einem perfekten Wein festmachen. Nehmen wir zum Beispiel ein Riesling. Mögen wir. Natürlich ein Grand Cru. Ein Grand Cru aus dem Jahre 2022 aus der Grand Cru-Lage Serring von der Domaine Schlumberger. Jugendlich. Richtig jugendlich. Rassig, lebendig. 22, das ist noch jugendlich. Ich meine, es gibt hier Weine, die Jahrzehnte reifen können. Ein Riesling, der nach 25 Jahren noch messerscharf ist, ist keine Seltenheit. Gewürztraminer, die nach 30 Jahren nach Safran, Rosenholz und Rauch duften, ist Normalität. Und wo sonst in der Welt findet man Weine? Findet man Rieslinge, die so salzig sind wie Austernwasser und gleichzeitig so herrlich ausladend nach Frucht,
nach Pfirsich duften.
Und das ist keine Aromatik, das ist ein Widerspruch, der zur Poesie wird. Ein Riesling aus dem Elsass ist wie ein Samurai. Im Maßanzug. Präzision, schärfer Charakter. Warum schaut dann lieber alle Welt auf den Chardonnay im Pyjama? Das ist es vielleicht, was man nicht erklären kann, was man probieren muss, was man erleben muss. Und was die Domaine Schlumberger seit über 110 Jahren praktiziert. Über 110 Jahren, ja, im Jahre 1810 war es Nicolas Schlumberger, ein Mann mit Visionen, der 20 Hektar Weinberge von den Fürstäbten in Mürbach in Gouffier-Lay kaufte. Die Schlumberger-Familie, ursprünglich aus Baden-Württemberg, ließ sich im 16. Jahrhundert bereits im Elsass nieder. Klaus Schlumberger, der erste der Linie, wagte sich nach Gouffier-Lay. Doch sein Nachkommen prägt Mühlhüß als Tanneur, bevor Nicolas die Weinbautradition begründete. Sein Enkel Ernest war ein Pionier. Nach der Reblauskrise und den Wirren des Krieges baute er das Weingut wieder auf, indem er über 2500 Parzellen zusammenkaufte, die von anderen aufgegeben worden waren. So wuchs das Gut auf 130 Hektar. Das größte zusammenhängende Weinbaugebiet im Elsass. Mit über 50 Kilometer Terrassenmauern, die die steilen Hänge stützen. Heute leitet die 6. und 7. Generation dieses Weingut. Alain Savarin und Thomas Schlumberger. Unterstützt vom Kellermeister Alain Frébuguer.
Philosophie ist klar.
Jeder Jahrgang, jeder Wein ist eine Geburt. Moderne Technologien auf der einen Seite, wie zum Beispiel Edelstahltanks, ergänzt von 120 Eichenfässern. Die vier Congrue-Lagen, Guiderlée, Kessler, Serin und Spiegel, sind historische Monumente, die seit 1983 als solche anerkannt sind. Und hey, ehrlich, Schlumberger ist nicht nur ein Weingut, es ist der Hüter der elsässischen Seele. Ein Leuchtstern, der die Region auf die Weltbühne hebt, wo sie einfach hingehört. Und der Riesling Grand Cru Serin 2022 ist so ein Meisterwerk, geboren aus den kalkhaltigen Böden des Serin-Weinberges, der sich wie eine Halbinsel über die Ebene erstreckt. Erstmals 1250 erwähnt, 27 Hektar, von dem allein 20 dem Weingut gehören, auf 260 bis 300 Meter Höhe.
100% Riesling.
Von Hand geerntet, was man eigentlich nicht erwähnen müsste, denn hier ist das eine Selbstverständlichkeit. Sanfte Pressung, Edelstahl, Reife auf der Feinhefe, 13 Volumenprozent, 0,5 Gramm Restzucker, knackig frisch in der Säure mit 6 Gramm. Ist das die perfekte Balance von Frische, Tiefe, Charakter und Faszination? Okay, man kann sich über den Wein streiten, wenn man darüber nachdenkt, ob er jetzt vielleicht 10, 15, 20, 30, 40, vielleicht sogar 50 Jahre reifen kann. Aber, und das ist das Wichtige, er ist jetzt schon unglaublich gut trinkbar. Offen, zugänglich, ein tolles Fruchtspiel, leicht exotisch. Das passt zum Elsass, diese Passionsfrucht, diese Orangenblüten und die, wie vorhin beschrieben, salzige Mineralität, die an das Meer erinnert, das ist einst bedeckte. Also, kaum ein Gebiet bietet so viel Vertrautes und so viel Neues, so viel Facetten, so viel Greifbares wie das Elsass. Schade, wenn man diesen Juwel nicht aufgreift, pflegt, brillieren lässt und für sich nutzt. Zumindest die Weine von der Domaine Schlumberger als solches verdienen es. Vielen Dank für diese ganz besonderen Tropfen der Domaine Schlumberger und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Kann man das imaginär zusammenbasteln? Also wenn ich ein Gericht lese, kann ich einen perfekten Wein dafür eruieren oder muss man es probieren, wenn man nicht jeden einzelnen Produktionszyklus des Gerichtes begleiten, überwachen kann oder manchmal eben auch verschiedene chemische Verbindungen sind, die dann zueinander finden, die ich überhaupt nicht erachten kann?
Ich glaube, genau da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das ist eigentlich dann das, was ein guter Sommelier letztendlich dann ausmacht, dass er seine Küche, die Handschrift der Köche, des Küchenchefs, die Stilistik des Hauses so gut versteht, wie seine Weinkarte und dann eben allein an den Ingredienzien, an der Zubereitungsart, also am Lesen oder am Besprechen mit der Küche versteht, wie das Gericht nachher schmeckt und dann den perfekten Wein da dazu dann auch empfehlen kann, ohne dass es fünfmal essen muss und tausendmal probieren und die Weine dazu. Ich glaube, wenn man das geschafft hat, dann ist man angekommen.
Hast du da ein nachhaltiges Erlebnis, wo du sagst, ich hatte einmal den Wein und die Speise und das hat mich dermaßen geflasht und mitgenommen?
Also was ich halt gelernt habe, ist von meinem ehemaligen Küchenchef aus der Zirbelstube, Bernhard Diers, ihn wirklich dann auch von seiner Art her zu verstehen. Und das Tolle war nicht nur, dass er ein super Chef ist und ein toller Mensch war und eine tolle Küche hatte, sondern auch, dass er als einer der wenigen Köche es auch versteht, auf Gerichte also auf Weine zuzukochen und nicht nur seine Stilistik runterfährt und der Sommelier dann die Begleitung bringen muss, sondern dass es wirklich dann auch im Dialog dann auch oft funktionierte. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir eine Charge an Wein hatten in einer etwas größeren Menge und ich wollte den unbedingt entsprechend performt an den Gast bringen, weil der Wein für sich wirklich grandios war und wir haben dann zusammen ein Gericht dazu entwickelt und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte.
Ja, es ist oftmals so, dass uns die Köche dann schon in gewisser Weise irgendwie begleiten, beeindrucken, manchmal auch formen. Wie fing das eigentlich bei dir an? Also wo ist dein Weinvirus geboren?
Eigentlich schon in der Ausbildung. Ich komme eigentlich aus einer Biergegend und habe auch mit Wein eigentlich nie großartigen Kontakt gehabt, bis ich dann tatsächlich in die Ausbildung gegangen bin als Restaurantfachmann. Und das waren so die ersten Kontakte dann auch mit größeren Weinkarten und dieses Mystische, diese vielen unaussprechlichen Namen, diese bunten Etiketten, das Zelebrieren, all das hat mich eigentlich von Anfang an in den Bann gezogen und ich wollte unbedingt mehr darüber wissen und auch mitsprechen können. Und das war eigentlich die Grundsteinlegung dessen, dass ich gesagt habe, okay, ich werde weiter auf dem Weinwanderweg der beruflichen Karriere unterwegs sein.
Weil du gerade sagst, unaussprechliche Namen, wie gehst du damit um, wenn du einen Gast hast und der einen Namen von einem Wein völlig falsch ausspricht? Also dieses typische Chianti, Chablis, Sancerre. Sollte man ihn in dem Augenblick korrigieren oder sollte man darüber hinweghören?
Was man sollte, weiß ich nicht. Ich kann dir sagen, was ich mache. Ich gehe darüber hinweg, sofern ich verstehe, was er bestellt und möchte, ist das für mich alles heile. Und spätestens, wenn ich mit der Flasche dann am Tisch bin und den Wein dann entsprechend vorstelle, hört er ja dann, wie es korrekt ausgesprochen werden könnte, wenn er das möchte. Aber letztendlich muss der Wein schmecken und er muss zum Anlass passen und zum Essen passen und zur Gesellschaft passen. Und dann ist es auch egal, wie er ausgesprochen wird von Gastseite aus. Hauptsache, wir wissen, wie es ausgesprochen wird.
Und wahrscheinlich, dass man eben selber da auch eine Philosophie hat. Wie ist deine geboren worden? Hast du einen Mentor gehabt, ein Vorbild, jemand, der dich geprägt hat, wo du deine Ideen oder deine Interpretation für Wein herbekommen hast?
Ja, klar. Also Vorbilder waren für mich sicherlich Paula Bosch, Christina Fischer und Jürgen Fendt. Ich hatte aber auch in meiner Sommelier-Ausbildung jemanden, mit dem ich gelernt habe und zu dem ich in der Zeit auf jeden Fall auch aufgeschaut habe und wir auch befreundet sind, weil er mich wirklich dann auch geprägt hat. Das war Walter Esch. Aber im Laufe meines beruflichen Werdeganges gibt es auch viele andere, die mich geprägt und auch begleitet haben, wie Markus Delmonego, Frank Kemmer, Philipp Wittmann und seine Familie, Sonja Höferlin. Also ich könnte noch viele weitere aufzählen.
Oftmals die Summe der verschiedenen Persönlichkeiten auch in den einzelnen Schaffens- oder Lebensphasen oder Berufsphasen, wo man unterschiedlich geprägt oder beeinflusst wird. Hast du selber jemand geprägt? Also hast du ein Ziehkind, wo du sagst, wow, was aus dem geworden ist?
Nein, das hatte ich so nicht. Es gibt bestimmt vielleicht den einen oder anderen, der das von mir sagen würde, aber ich hatte jetzt keinen Kommissomelier per se, den ich entsprechend irgendwohin geprägt und auch ja gebracht habe. Nein, habe ich nicht.
Aber bestimmt schon den einen oder anderen in deiner Prüfungssituation, wo du gesagt hast, wow, das ist ein Megatalent. Also brauchst du nicht nur mit Namen arbeiten, aber kann man das bei der Prüfung schon sehen, dass jemand ein wahnsinniges Talent hat? Ja, oh wow.
Absolut. Das siehst du innerhalb der eigentlich im Bruchteil von Sekunden. Du siehst es schon, wie jemand auftritt, wie er sich vorstellt, wie er sich präsentiert, und spätestens dann, wenn es dann fachlich noch sitzt, hast du das ganz schnell in der richtigen Schublade.
Aber ist schon Auftreten. Also die Kompetenz kommt zu großen Teilen schon aus dem Auftreten heraus und aus der Art der Kommunikation und des Umgangs.
Das geht miteinander einher. Wenn du kompetent bist und selbstsicher bist, dann hast du auch ein entsprechendes Auftreten. Also es gibt auch viele, die auftreten, aber da dabei eigentlich schon abtreten.
Schön formuliert, ja. Wie viel von den Dingen, die du selber bei der Prüfung überwachst, hast du in deinem Weinservice integriert? Also wie viel davon ist praxisbezogen und du lebst es jeden Tag aktiv?
Eigentlich alles. Auch ich selber profitiere von den Prüfungen. Auch ich lerne bei den Prüfungen dazu. Also das muss man schon sagen. Es ist aber, glaube ich, in der Weinwelt eben genau das Schöne und Besondere, dass man immer voneinander profitiert.
Und was macht einen guten Weinservice aus? Also wenn du sagst, okay, das ist nach Schema Lehrbuch und das aber praxisnah, also worauf achtest du selber, wenn du irgendwo im Restaurant bist, oder worauf achtest du bei dir im Betrieb, dass die und die Dinge gemacht werden? Also ist es Dekantieren, Karaffieren, Avinieren, ist es irgendwas anderes, ist es der Korken auf den Teller serviert, ist es die große Weinansprache, was ist deine Handschrift, was macht dich aus, wo bist du anders als die anderen Kinder?
Für mich ist eigentlich neben den ganzen fachlichen Sachen, die zum Wein gehören und wie man den Wein dann auch entsprechend behandelt, viel wichtiger ist für mich eigentlich, auf dem Punkt da zu sein. Das ist eigentlich das Entscheidende. Genau in dem Moment, wo der Gast quasi einfach jemanden braucht, dann einfach da zu sein. Das beginnt schon beim Reichen der Weinkarte, das geht weiter bei der Empfehlung und letztendlich dann auch genau dann die passende Flasche empfohlen zu haben und in der Hand zu haben, wenn der richtige Moment da ist. Einfach en point, es muss auf dem Punkt sein. Und das ist nicht nur beim Weinservice so, sondern das ist eigentlich im kompletten Restaurantbetrieb so. Es geht nicht darum, dass das Glas nie leer sein darf, sondern es geht darum, im richtigen Augenblick dann da zu sein und das Glas wieder zu füllen oder den Weinwechsel zu machen. Das ist eigentlich genau der Unterschied, den es macht, einen gelungenen Abend dann letztendlich zu haben. Egal, ob der Wein jetzt ein halbes Grad mehr oder weniger hat und 0,000 Milligramm mehr Sauerstoff oder weniger und das Glas etwas größer oder kleiner ist. Es muss zum gelungenen Abend, muss es einfach auf dem Punkt sein.
Und Gästewunsch geht über Service-Normen, oder hast du Service-Normen, die durchaus präsent sind und die du nicht? Also wenn der Gast sagt, stell mir die Flasche auf den Tisch, ich schenke mir selber nach.
Puh, Puh, ja.
I feel you.
Ja, aber auch das kommt vor und auch das erlebe ich und auch da muss ich dann halt manchmal über meinen eigenen Schatten springen, wenn der Gast das möchte. Und auch da bin ich jetzt wieder beim Punkt. Wenn ich dann en point da bin, wenn er gerade in dem Moment sich selber nachgießen wollte und ich aber eine Millisekunde schneller bin und ihm dann nachgieße, obwohl die Flasche am Tisch steht, ich glaube, das macht das Quäntchen Unterschied aus.
Kann man nur mit Erfahrung, oder? Das Lesen und den Gast dann lesen und...
Ich glaube, das kommt tatsächlich mit der Zeit und mit der Erfahrung, ja. Ja. Hm. Und mit dem Überblick.
Redet jeder Gast auf eine gewisse Weise, also auch ohne Worte? Also strahlt jeder Gast etwas aus? Ja. Oder sind manche Gäste nicht lesbar?
Nee, nein. Also für uns sollte jeder Gast lesbar sein. Es gibt halt einfach nur unterschiedliche Bedürfnisse. Mhm.
Und gibt's da in dem Sinne etwas, was du... Also wo du selber sagst, oh, das mache ich nicht so gerne, irgendwie Wein mit Eis oder die ganz üblichen Sachen oder Wein bei 2 Grad servieren oder Wein viel zu warm oder ein Bierwärmer in Wein oder irgendwas, wo du sagst, nö, das, da ist mir der Wein zu heilig oder ist in der Tat das Gastwohl das, was dich dann antreibt oder dich das machen lässt?
Ganz vorne steht natürlich schon Gastwohl, aber wenn wir jetzt irgendetwas tun sollten, was den Wein schadet oder auch dem Essen nicht zuträglich ist, dann sollte man seine Bedenken auf jeden Fall ansprechen.
Hm. Ist ja manchmal dann auch die Kunst, das irgendwie amüsant darzustellen oder interessant zu formulieren.
Absolut.
Oder
ja, absolut. Und wenn es halt mal nicht geht, dann muss man es halt auch mit der klaren und harten Kante formulieren.
Ist es bei verschiedenen Service-Situationen so, dass du entscheidest oder bindest du den Gast immer in die Entscheidung mit ein?
Ich bin schon der Bestimmer, beziehungsweise derjenige, der den Vorschlag macht, wie ich es servieren würde oder welches Glas das ich nehmen würde, formuliere es aber auf diplomatischer Art und Weise so, dass der Gast zumindest die Chance hätte, Widerspruch einzulegen. Mhm. Aber letztendlich schätze ich ja auch den Gast ein und seine Bedürfnisse und entsprechend mache ich dann auch meine Vorschläge.
Was macht dir daran Spaß? Also das Spiel mit den Gläsern oder in der Tat das Spiel mit Luft, das Spiel mit zeitig öffnen oder wo kannst du dich da so richtig ausleben, um den Wein optimal zu präsentieren oder ist dir das alles gar nicht so?
Also doch, Gläser sind mir sehr, sehr wichtig und da kann man sehr viel damit spielen. Mhm. Das Dekantieren, ja, das gehört dazu, aber meiner Meinung nach ist das manchmal ein bisschen überbewertet, weil wir ja auch oft einfach auch die Zeit gar nicht haben. Die Entscheidungen kommen ja für den Wein oft wenige Minuten oder ein halbes Stündchen, bevor er dann getrunken wird. Und da kannst du dann eigentlich auch nicht mehr arg viel ausrichten. Viel wichtiger ist es, dass du die richtigen Sachen im Keller hast und dann entsprechend dann auch empfiehlst und den Gast gut lesen kannst. Das ist eigentlich das Entscheidende.
Ist es beim Lüften oder Dekantieren nicht so, dass man dem Wein damit auch eine Starthilfe gibt, sich schneller zu öffnen? Also wenn du sagst, es ist ein paar Minuten vorher und der Hauptgang kommt gleich, der Rotwein kommt, dass wenn ich ihn belüfte, ich nicht nur den momentanen Zeitpunkt der ersten Wahrnehmung sehe, sondern eben auch die halbe Stunde danach, dass der Wein sich eben mit dem Zusatz an Sauerstoff nochmal ganz anders präsentiert und entwickelt?
Doch, das ist schon so. Viel entscheidender ist dann aber die Glaswahl. Damit kann ich eigentlich meiner Meinung nach noch mehr lenken als mit der Karaffe. Aber sicherlich, der Wein muss dann entsprechend belüftet werden, aber das Glas ist das Entscheidende.
Durchaus. Hast du da Vorlieben beim Glas? Womit arbeitest du am liebsten? Oder mit womit würdest du gerne arbeiten, wenn es, weil meistens ist ja dann eben doch eine gewisse Wirtschaftlichkeit gebunden. Aber wenn man so freie Wahl hätte, was wären deine Vorlieben? Womit würdest du das Restaurant vollballern?
Na, ich habe gar keine Vorlieben, weil ich einfach die Individualität viel zu sehr schätze. Und ich habe auch ein ganzes Sammelsurium an unterschiedlichsten Glasserien, Marken, Fabrikate, Formen. Deswegen bin ich da eigentlich ganz froh, da ein bisschen frei agieren zu können. Und ich will mich gar nicht auf ein Glas eigentlich festlegen. Es gibt so viele Lieblingsgläser und die ändern sich von Zeit zu Zeit.
Wie viele verschiedene hast du im aktiven Gebrauch? Hast du es mal gezählt?
Nein, ich habe es nicht gezählt, in der Tat nicht. Aber also es ist schon eine Menge. Und wenn ich dann privat zu Hause in meine Küche schaue, dann sind es noch viel, viel mehr. Und auch da probiere ich immer mal wieder auch den gleichen Wein aus unterschiedlichen Gläsern. Und es fasziniert mich immer wieder, was man da damit eigentlich alles erreichen kann. Das ist schon phänomenal.
Finde ich auch in der Tat. Also auch wenn man es theoretisch durchspielt, auch wenn man es schon 80 Millionen Mal gemacht hat, bin ich immer wieder aufs Neue begeistert, wenn ich den Wein dann probiere und ihn nochmal ganz anders erlebe, als ich ihn sonst eigentlich wahrgenommen hätte. Gehst du da bewusst an Grenzen? Also dass du einen Wein verformst?
Ja, absolut. Ich probiere das sehr gerne aus und stelle dann oft mit den Sätzen fest, dass sich den Wein jetzt dass er sich in die Richtung buxieren lässt, die mir eigentlich gar nicht gefällt. Das kann aber sein, dass derselbe Wein im selben Glas an einem anderen Tag genauso die Perfektion ist.
Das ist so. Man ist da total stimmungsgeprägt, finde ich. Und wenn man an einem anderen Tag ein anderes Glas nimmt, empfindet man den Wein ganz anders aus dem Glas und der passt mehr oder weniger ganz anders zur Stimmung. Finde ich total faszinierend. Also habe ich ganz, ganz oft diese Erfahrung und ja, diese Erkenntnis gehabt. Braucht man sonst irgendein Tool, was du empfehlen würdest, wo du sagst, hey, achtet ein bisschen mehr darauf?
Ein Korkenzieher.
Und da einen normalen oder einen Spannkorkenzieher oder
Dürer oder? Nein. Ich wollte ja eigentlich nur einen kleinen spaßigen Einschub machen. Wichtig ist, dass der Korken rauskommt und nicht zerbröselt. Das ist eigentlich alles. Es ist egal, ob der Korkenzieher 2,50 kostet oder 250. Darauf kommt es nicht an. Das Wichtigste Weintool meiner Meinung nach im Restaurant ist das Sommelier.
Interessant und stimmt eigentlich, also weil der natürlich für alles verantwortlich ist und das Ganze leitet und koordiniert. Wisst ihr eigentlich, warum fast alle Fachleute, außer dass sie damit Geld verdienen können, Primitivo ablehnen? Leicht erklärt, denn für viele Sommelier steht Primitivo sinnbildlich für den Siegeszug der Gefälligkeit über Charaktertiefe. Zum einen sein hoher Alkohol, gekoppelt mit süßlicher Frucht und niedriger Säure, ist für gerne Weintrinker vielleicht hochattraktiv, aber wirkt in professionellen Tastings oft eindimensional und ermüdend. Zu häufig begegnet man industriell gefertigten marmeladigen Wein ohne Terroirausdruck oder Texturspannung. Und dazu kommt natürlich, dass die stilistische Uniformität vieler Abfüllungen jeglicher Art von Herkunft oder Terroir oder Handwerkskunst komplett verschwimmen lässt. Also all das, was man proklamiert, was wir mit Wein identifizieren, geht in einer oft breiigen Suppe unter. Und doch, wer Primitivo nur an seinen schwächsten Vertretern misst, verpasst sein eigentliches Potenzial. Und es gibt natürlich Produzenten, die diese Rebsorte fördern und fordern, ihr eine eigene Identität, eine eigene Interpretation, eine eigene Handschrift zu sprechen. Denn diese Rebsorte hat etwas, was viele, viele andere nicht haben und vielleicht gerne hätten. Primitivo zählt zu den phenolreichsten Rebsorten des Mittelmeerraums. Seine extrem dicke Beerenschale liefert konzentrierte Farbstoffe und stabile Tanninstrukturen, die ihn lagerfähig und kraftvoll machen. Wann hat jemand von euch mal einen gereiften Primitivo probiert, der vielleicht 10, 15, 20 Jahre alt ist? Es kann ein Erlebnis sein. Und trotz seiner frühen Reife, daher der Name Primativus, der Frühreifende, behält er bei idealer Lese eine erstaunlich intakte Säure, was ihm Frische und Trinkfluss bei hoher Reife verleiht. Und es können Weine entstehen, die Kraft haben. Gelegentlich braucht man Weine mit Kraft. Man sollte diesen wilden Hund nur zu händeln wissen, dass er nicht bissig wird. Denn technologisch bietet Primitivo Vincent Spielraum. Seine hohe Zuckerreife erlaubt trockene Weine mit 14,5 Volumenprozent und mehr, ohne aufgesetzt zu wirken. Während mikrooxidativer Ausbau im Holz seine balsamische Tiefe fördert. So entstehen teilweise kongeniale Speisebegleiter. In den Händen fähiger Kellermeister entstehen Weine, die mit Bordeaux in der Textur und mit Amarone in der aromatischen Tiefe konkurrieren.
Und das zu einem Bruchteil des Preises.
In den besten Lagen Apuliens, etwa Maduria, zeigt er Herkunft, Salzigkeit und eine fast mediterrane Noblesse, die man ihnen ohne Frage nie zugetraut hätte. Es ist ein Wein, der einfach nicht intellektualisiert werden möchte, sondern verstanden werden kann. Am Gaumen, im Moment, in der Tiefe und nicht erst beim zweiten Schluck. Okay, erzählen kann man viel. Ein konkretes Beispiel dafür wäre der 2023er Primitivo di Maduria Pietra Pura Mandus. Hergestellt aus 100% Primitivo di Maduria Trauben aus der gleichnamigen DOC-Region. Entstanden aus purer Leidenschaft für Wein. Pietra Pura ist ein Projekt, das die toskanische Weinkellerei Rocca delle Matie mit dem apulischen Weingut Terre di Sava vereint. Diese Partnerschaft entstand mit dem klaren Ziel, die autochthonen Rebsorten des Salento zu feiern und Weine zu schaffen, die das komplexe Terroir dieser Region perfekt widerspiegeln. Rocca delle Matie, bekannt für seine Spitzenweine aus dem Chianti, brachte seine unglaubliche Expertise ein. Während Terre di Sava die tiefe Verwurzelung der apulischen Weintradition beisteuerte. Der Name Pietra Pura, übersetzt der reine Stein, symbolisiert die Authentizität und Reinheit der Weine, die hier entstehen. Seit der Gründung hat Pietra Pura die Weltbühne betreten mit Weinen wie dem Mandus, der als Flaggschiff die Kraft und Eleganz Apuliens verkörpert. Der Mandus 2023. Es sind die kalkhaltigen Böden und das warme, trockene Klima, gemildert durch Meeresbrisen, welche ideale Bedingungen für Trauben von intensiver Fruchtenstruktur schaffen. Die Vinifikation ist ein Tanz der Präzision. Nach einer sorgfältigen Selektion durchlaufen die Trauben eine kalte Mazeration, was die Frucht erhält, gefolgt von temperaturgesteuerter Gärung, natürlich in Edelstahltanks, um die frischen Fruchtaromen auch zu bewahren. Danach reift der Wein 4 Monate lang in französischen Eichenbarriques, was ihm eine harmonische Struktur und diese feine Gewürznote verleiht. Und warum der 2023er Mandus mehr als ein gewöhnlicher Primitivo ist? Er ist der Spiegel der Seele Apuliens. Also so, wie man sich die Landschaft, wie man sich die Gegebenheit, wie man sich das Klima vorstellt. Denn er trägt die Wärme des Mittelmeers mit der Präzision toskanischer Handwerkskunst in sich. Während viele Primitivo für ihre opulente Frucht bekannt sind, hebt sich der Mandus durch seine raffinierte Struktur ab. Es ist ein Wein, der Kraft und Eleganz vereint. Und ein Beweis dafür, dass Apuliens Weine von globaler Klasse, aber auch von individueller Typizität geprägt sein können. Dieser Wein ist ein Aufruf, die Welt des Primitivo mit neuen Augen zu sehen. Apulien neu zu betrachten, die Schönheit dieser Region zu feiern, sich davon einholen zu lassen und diese einzigartige Kombination Manduria Primitivo in Kombination mit zwei Visionären, die dieses Projekt ins Leben gerufen und damit vielen messerwetzenden Kritikern entgegengetreten sind. Vielen Dank dafür. Nur ein ganz großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Ist das nur Wein bei dir oder hast du eine andere Vorliebe? Also bist du der Sake-Typ oder Fruchtweine oder gibt's bei dir von morgens bis abends Schnaps oder irgendwas, was du neben Wein gerne zelebrierst und inszenierst?
Sicherlich gehört das ganze Spektrum der Getränkewelt dazu, aber für mich ist es ganz klar Wein. Mhm.
Kann auch nichts anderes. Also es kann irgendwas anderes speisenähnlich begleiten? Also könnte Whisky mit einer ähnlichen Dimension Speisen begleiten oder, keine Ahnung, Cognac oder was auch immer, als wie es Wein kann, oder kann nur Wein, was Wein kann?
Also nicht für mich. Für mich kann es nur Wein.
Ja. Super. Weinmenü oder Flasche? Was empfiehlst du lieber und was genießt du lieber?
Ich persönlich empfehle natürlich lieber eine glasweiße Begleitung, weil es viel spannender und herausfordernder für mein Tun auch ist. Mhm. Ich selber bin eigentlich eher das Flaschenkind, außer ich bin bei Kollegen, denen ich blind vertraue, dann lasse ich mich auch manchmal fallen und lasse mir dann auch entsprechend die Weinbegleitung dann zuführen.
Darf ich fragen, wem du blind vertraust? Welchen Kollegen
hast du da? Also mein schönstes Erlebnis hatte ich mit Sicherheit mit Marco Franzelin damals noch auf Bensberg. Das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Das war schon großartig.
Hat eine ganz eigene Art, ne? Auch die Dinge zu erklären, eine ganz eigene Eleganz. Ja. Auch die Auswahl seiner Weine ist auch im Sprung zwischen sehr klassischen Sachen auf der einen Seite und teilweise total innovativen Sachen auf der anderen Seite. Also das ist, es ist wahrscheinlich eins der Naturtalente, die du bei der Prüfung sofort als Hero erkennen würdest. Und vom und mit diesem ganz eigenen Auftreten, also finde ich großartig, ja, vermagst zu inszenieren. Kann man Wein inszenieren? Also könnte man einen perfekten Ort für Wein schaffen? Und wovon wäre das abhängig?
Mit Sicherheit von der Stimmung. Also das ist der perfekte Ort für Wein, kann überall sein. Es muss einfach auf dem Punkt sein und gut passen. Und dann kommt es eben auch darauf an, welche Stimmung hat man, welchen Anlass ist da. Und dann gibt es eben immer den perfekten Wein. Ob es die Hochzeit oder die Beerdigung ist, spielt keine Rolle.
Aber architektonisch kann man das nicht beeinflussen, dass man sagt, jetzt könnte ich den Wein absolut perfekt wahrnehmen, sprich Wandfarbe, Raumakustik, bestimmte Musik, die man dazu spielt oder sonstiges, dass man die Menschen so dermaßen darauf trimmt oder den Genießer so sehr darauf trimmt, dass der Wein in einer absolut perfekten Performance präsentiert wird. Weil zum Beispiel bei 1000 Meter Höhe Wein zu probieren ist ja katastrophal. Das Optimale, Luftfeuchtigkeit. Gibt's da irgendwas, wo man drauf achten sollte, könnte, dürfte?
Also es gibt sicherlich die von dir genannten Faktoren, die Wein geschmacklich beeinflussen, aber die Wandfarbe und die Architektur gehört für mich nicht dazu. Und ich lasse mich dadurch eigentlich jetzt auch nicht beeinflussen und auch nicht beeindrucken.
Es gab eine Studie in Geisenheim, wie man Wein total unterschiedlich bei verschiedenen Wandfarben wahrnimmt. Und es gibt ja diese Seminarsituation beim Klaus Kopjol in der Nähe von Nürnberg, der Seminarräume mit unterschiedlichen Farbwärmen sozusagen geschaffen hat und damit die Aufmerksamkeit der Teilnehmer unterschiedlich gesteuert hat. Und so den Wein manchmal so aus der Reserve zu locken, finde ich interessant, dass sowas geht. Also nicht nur mit Speisen, sondern auch mit der Art.
Aber du beeinflusst ja damit die Grundstimmung und das Empfinden insgesamt. Nicht nur den Wein, sondern mit deiner Wandfarbe und mit der Architektur beeinflusst du ja die Gesamtsituation.
Und Wein und Musik ist das was man inszenieren, wo man geniale Partner finden kann? Oder ist das auch ein bisschen zu sehr aus der Schublade gezogen?
Ach nein, das glaube ich gar nicht. Musik gehört ja auch zu der Gesamtstimmung mit dazu. Mhm. Und sicherlich ist jetzt bei Prelude aus der ersten Cello-Suite von Johann Sebastian Bach ein anderer Wein angesagt, als wenn ich mir Chris Liebing oder Ramiro Lopez gebe.
Hast du sowas schon mal gemacht, das aufeinander abgestimmt oder? So ja, direkt noch nicht.
Da wird mir jetzt natürlich vielleicht 1996er Costa Estanel einfallen und das zusammen mit Johann Sebastian Bach ist bestimmt ein super tolles Match.
Herrlich. Macht man, glaube ich, viel zu selten. Gibt es ein Instrument, was den Wein absolut perfekt reflektiert?
Ja, also der Korkenzieher und der macht ja auch schöne Töne.
Wir haben aber was, ein Korkenzieher-Konzert, aber das haben wir eigentlich jeden Abend, ne?
Ja, eben.
Feierst du gern mit Wein? Also findest du, Wein ist ein gutes Element, um ausgelassen zu feiern? Oder nimmt das dem Wein die Würde, wenn man ihn zum intensiven Gebrauch gebraucht?
Nee, Wein gehört zum Feiern auf jeden Fall dazu, weil Wein kann ja jeden Moment einfach noch perfekter machen.
Sind das dann bestimmte Weine, die man zum Feiern nimmt? Also ist das dann, keine Ahnung, bei euch Trois-Langers oder ist das, kann man jeden Wein immer zum Feiern nehmen?
Bitte kein Trollinger-Bashing, ne?
Nein, gar nicht. Nein, deswegen habe ich versucht, die Kurve zu kriegen und das noch in einer möglichst eleganten Form darzustellen. Nein, überhaupt nicht. Nein, das machen andere schon zuhauf. Und in der Tat, finde ich, ist das eine durchaus zeitgemäße Rebsorte, die extrem spannende Sachen erbringen kann durch ihre Trinkfähigkeit, ihre Alkoholgradation durchaus Spaß machen kann. Also daher, nee, es gibt ganz, ganz interessante und ich hatte von Bernd Kreis einen sehr, sehr interessanten Trollinger, den ich sehr gewertschätzt habe aus seinem eigenen Anbau und der hat mich sehr, sehr überrascht. Also fand ich großartig. Also man kann auch aus dieser Rebsorte sehr, manchmal sind es einfach diejenigen, die es interpretieren müssen und wenn es der richtige interpretiert, kann das fantastisch sein.
Ja, das... Also Trollinger hat mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung und macht in gewissen Situationen auch richtig Spaß und fetzt auch. Aber ein grandioser Wein wird's nicht. Aber es gibt ja auch nicht jeden Tag, es ist ja auch nicht jeder Tag Sonntag. Ne?
Und zum Feiern, würdest du dann Trollinger nehmen oder würdest du einen anderen Wein in dieser Art nehmen? Oder würdest du schon sagen, wenn ich Wein trinke, dann immer... Große Lage oder erste Lage oder Grand Cru oder?
Hängt natürlich schon auch ein Stück weit vom Fest ab und vom Anlass ab. Aber ich sage jetzt mal, es muss nicht immer Grand Cru sein, aber es muss einfach dem Anlass entsprechend würdig sein. Also du hast ja auch nicht jeden Tag einen runden Geburtstag. Also da kann man schon auch ein bisschen da damit spielen. Champagner geht natürlich immer.
Ist in der Tat so, ja. Oder eben Sekt, also was sie hier auf dem Sektmarkt getan haben, ist ja eigentlich auch Wahnsinn. Also die letzten 5 bis 10 Jahre diese Entwicklung. Zum einen da auch wiederum, wir was vorhin bei Württemberg hatten, einiger Produzenten, wie die sich positioniert haben und einfach Messlatten hochlegen, aber eben auch die Gesamtentwicklung, die Wahrnehmung des Bewusstseins ist toll. Also ist großartig.
Absolut. Absolut. Und trotzdem, dass ich viel getan hatte, muss dann noch mehr passieren, weil in der großen Breite bleibt Champagner Champagner. Tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss, aber so ist es.
Oh, überhaupt gar nicht. Manchmal ist es ja einfach auch der Weg und der Weg einfach auch was Schönes. Und das heißt ja auch nicht, dass man einen König stürzen muss. Manchmal, findet das seinen eigenen Weg.
Der König ist tot, es lebe der König.
Ja, genau. Gehst du in Laden und kaufst dort Wein oder durch deine berufliche Situation nimmst du es aus dem Keller oder wie beziehst du deinen Wein?
Sicherlich kaufe ich Wein für mich privat, um auch eine gewisse Bandbreite auch zu Hause zu haben. Was ich allerdings selten tue, ist tatsächlich in den Weinladen zu gehen. Also ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, das aus dem Geschäft irgendwie rauszukaufen, aber ich kaufe gerne direkt beim Winzer oder dann tatsächlich vielleicht dann auch mal das ein oder andere online. Ein Weinladen von innen sehe ich tatsächlich sehr selten.
Was schade ist, ne? Also ich versuche, wenn ich einen Weinladen sehe, immer reinzugehen und einfach die Atmosphäre aufzunehmen und auch den, der da drin steht. Und ich finde, Weinläden haben ähnlich wie Bücherläden eine ganz eigene Ausstrahlung. Man erkennt auch ganz schnell den Unterschied zwischen, keine Ahnung, einem kommerziellen Laden und einem, wie man so schön sagt, Inhaber geführten oder so ein Liebhaberladen und sich da manchmal auszutauschen. Hattest du da irgendwie mal jemals, jetzt bist du selten im Weinläden, von dem her ist die Frage eher so ein bisschen, aber jemals ein Erlebnis, wo du sagst, das war ein Weinladen, der mich sehr beeindruckt hat oder eine Weinbar oder ein Weinort, wo Wein auf eine ganz eigene Weise gelebt wurde?
Doch, absolut. Vor allen Dingen, weil ich eben so selten in Weinläden bin, kann ich mich an eine Situation sehr gut erinnern. Ich kann dir nicht mehr sagen, wo der Weinladen genau war und wie er hieß. Wir verbrachten Urlaub an der Nordsee und auf dem Weg dorthin habe ich schon ein bisschen online recherchiert, wo denn unterwegs nah am Ziel irgendwo ein guter Weinladen ist, um uns dann ein bisschen einzudecken für den Urlaub in der Ferienwohnung. Und dann habe ich diesen Weinladen betreten und erst dachte ich mir, naja gut, okay, mal schauen, ob wir da was finden. Und dann sind wir so ein bisschen um die Ecke und in der hintersten Ecke war so ein kleines Abteil mit so Einzelflaschen und Restposten und wahrscheinlich alles, was die gerne loshaben wollten, die teilweise sogar reduziert waren. Und es war traumhaft, wir haben so tolle Sachen gefunden, wirklich alte Rieslinge, reife Sachen von der Loire, alte Madeirans und
wow.
Wir sind dann völlig in den Kaufrausch verfallen und an der Kasse angekommen, haben wir dann auch entsprechende Blicke dann geerntet. Ich kann es nur nicht genau deuten, ob sie gedacht haben, um Gottes Willen, was der kauft jetzt altes alte Zeug, wo wir eigentlich schon fast am Wegwerfen waren, oder ob es eher so der Blick war, oh, schade, da hat sich jetzt einer wirklich die Rosinen rausgepickt.
Haben die Weine das gehalten, was sie versprochen haben?
Ja, mehr als das. Also
okay, schön.
Es war super spannend und jede einzelne Flasche war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung und eine Offenbarung teilweise auch. Es war sicherlich auch, ich kann mich nicht erinnern, das ist ja menschlich, Gott sei Dank verdrängen wir dann die schlechten Erinnerungen. Vielleicht war auch was dabei, was nicht so geschmeckt hat, aber im Großen und Ganzen war es schon großartig.
Aber ich finde es toll, welche fast kindliche Freude wir nach wie vor, also auch nach, keine Ahnung, 20 Jahren, im Beruf immer noch an der Trophäenjagd haben, an den einzelnen Sachen, die man findet, die man genießt, wie man damit auch Erlebnisse verbinden kann und selbst in so einer schönen Situation wie dem Urlaub das Ganze noch mehr auskleiden und bereichern kann. Kann ich mir...
Ja. Richtig. Das ist ja das, was ich meinte. Wein schafft es einfach, schöne Momente in die Perfektion zu bringen.
Ja, und daher nochmal, toller Beruf. Wärst du irgendwas anderes außer Sommelier? Also könntest du dir irgendwas anderes vorstellen, zu machen, zu leben?
Ich wollte oder hab mal geliebäugelt, vielleicht Historiker zu werden.
Ah, wow.
Ja, Geschichte ist neben Wein etwas, was mich immer begeistert hat und bis heute auch etwas ist, mit dem ich mich gerne beschäftige.
Welche Art von Geschichte? Also ist deutsche oder Weltgeschichte oder welche Phase, welche, man ist ja manchmal auch so konzentriert auf gewisse Entwicklungsphasen im Weltgeschehen.
Ja, also sicherlich ist es eher die europäische Geschichte, die mich fasziniert, aber auch die ist ja sehr stark verwoben mit der Weltgeschichte, wenn wir jetzt mal den Kolonialismus nehmen oder anderes von dem her. Und was eigentlich das Spannende ist, dass viele Sachen wirklich bis heute wirken und dass sich auch vieles wiederholt und man kann aus der Geschichte sehr, sehr, sehr viel lernen, wenn man sie einfach auch entsprechend beleuchtet.
Bist du da zahlenfest? Also mich beeindrucken immer Menschen, die sagen, und dann 1782 fiel die Tasse vom Tisch.
War ich schon besser, aber ich glaube, so ein bisschen was bringe ich dann doch noch performt, aber es geht auch nicht um das Auswendiglernen, sondern es geht tatsächlich eigentlich eher so darum, die Zusammenhänge zu verstehen und wie was miteinander verwoben ist. Und das ist super spannend.
Kannst du es in deinen täglichen Arbeiten mit integrieren, weil es gibt ja kaum eine bessere Verbindung als Geschichte und Wein. Weil Wein hat Geschichte, Wein gab es immer. Es gibt auch etliche Bücher über Wein und Geschichte. die Verbindung beziehungsweise manchmal eben auch die politischen Gegebenheiten. Nutzt du sowas in deinen Erklärungen und Beschreibungen und ja?
Eigentlich auch eher so ein bisschen dahingehend, um das große Ganze zu verstehen. Ja. Ich halte es für sehr schwierig, zu Politik oder Religion in meinem Beruf Stellung zu nehmen. Ich versuche das tunlichst zu vermeiden.
Na, gar nicht so sehr, dass man polarisiert oder dass man eine Meinung ausdrückt, sondern ich dachte eher informiert. Ich finde das manchmal eben auch diese geschichtlichen Entwicklungen. Die Rioja wurde erst dann richtig präsent oder hat ihre Anerkennung erfahren, als die Eisenbahnstrecke gelegt wurde. Oder das Bordeaux konnte erst richtig aufblühen, obwohl die einen Hafen hatten, als die Direktverbindung nach Paris per Eisenbahn war. Also solche Kleinigkeiten, die geschichtlich ja schon irgendwo fundiert sind, die man dazu dann ausgraben kann. Und das ist ja keine politische Aussage, sondern einfach eine Gegebenheit.
Ja, ist richtig, hat aber in der zweiten Instanz meistens mit irgendwelchen Kriegen zu tun.
Ja, das stimmt, ja. Ja, ja das ist dann leider so. Und wahrscheinlich dann, wenn man eine Diskussion aufmacht oder wenn man ein Gespräch aufmacht, muss man sich dann irgendwo positionieren, daher ist es das Schweigen
da manchmal. Oder die Gespräche bewegen sich dann plötzlich in so eine Richtung und das ist etwas, wo ich jetzt der Meinung bin, hat jetzt bei einem schönen Abend zu Tisch in einem Restaurant jetzt vielleicht nichts zu suchen. Hm.
Aber Winzer wolltest du nie werden, oder?
Nein.
Schon mal mit den Gedanken gespielt, irgendwie werden. Im Weingarten zu arbeiten, im Keller? Glaubst du, du könntest das oder ist das dann doch eine ganz andere Sparte und man wäre anmaßend, wenn man sagt, na klar, könnte ich Riesling, Grand Cru, kein Problem.
Lass mich das mal so sagen. Ich habe ja schon erzählt, dass ich ja eigentlich aus einer Biergegend komme. Ich komme aus Ehingen an der Donau, Tor zu Oberschwaben, Bierkulturstadt. Und ich kannte Rebstöcke tatsächlich eigentlich nur vom Vorbeifahren auf der Autobahn, wenn es irgendwo durch irgendwelche Einbaugebiete ging, wenn man in den Urlaub mit den Eltern unterwegs war. Mhm. Und als ich dann die Liebe zum Wein entdeckt habe, dachte ich mir, nee, ich muss sehen, wie das entsteht. Ich muss das fühlen, ich muss das spüren, ich muss das mal selber gemacht haben. Und habe dann durch Zufälle einen Tipp bekommen, ich könnte doch ein Weinpraktikum quasi bei Philipp Wittmann in Rheinhessen machen. Mhm. Und das habe ich dann getan und da war ich dann fast ein Jahr oder 10 Monate im sonnenschönen, heißen Jahrgang 2003.
Wow.
Und das hat mich schon auch sehr, sehr geprägt und da habe ich schon auch sehr schätzen gelernt und fast ein bisschen, stehe ich heute ein bisschen demütig auch vor der Arbeit eines Winzers. Das ist schon ein Knochenjob. Das muss man auch wollen und können. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es könnte, aber wenn ich ehrlich bin, stehe ich lieber im Anzug in klimatisierten Räumen. Als Ausgleich habe ich meinen Garten und schätze auch die Gartenarbeit sehr und in der Erde zu wühlen ist buchstäblich etwas, was mich auch erdet und dann auch wieder entspannt. Aber so mit schweren Schläuchen und in nassen Kellern und mit den Gummistiefeln oder draußen im Wengert, das ist schon Knochenarbeit. Also nee, ich möchte das, glaube ich, nicht jeden Tag machen.
Kann ich nachvollziehen. Und die meisten sehen, gerade weil du sagst, draußen im Weingarten, ja immer so die schön sonnige Situation, aber da im Januar, im Februar draußen zu stehen bei idealerweise minus 5 Grad, um die Reben zu schneiden, das ist, das wünscht sich nicht jeder. Also da großen Respekt. Also nicht nur, das sind ja exemplarische Sachen, also es ist ja die Gänze des Ganzen, wo man immer so, also wenn man sich darüber Gedanken macht, wie viele Aufgaben das sind, wow. Also großen Respekt an die Winzer. Also Winzer willst du nicht werden, hast du sonst noch Ziele, Wünsche, Gedanken, Vorhaben?
Ach, ich bin eigentlich ganz glücklich, so wie es ist. Privatier wäre vielleicht nicht schlecht, aber dafür müsste ich dann vielleicht im Lotto gewinnen.
Und vielleicht so als letzte Frage, welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst?
Ich wäre mit Sicherheit wahrscheinlich Riesling. Manchmal sweet, manchmal sauer, manchmal puristisch, manchmal barock, manchmal simpel und doch nicht immer leicht zu verstehen.
Selbst wenn man Holger seit vielen, vielen Jahren kennt, und ich kenne ihn bestimmt schon seit 20 Jahren, ist man sich der Großartigkeit der Leistung im täglichen Schaffen und in diesem Berufsleben einfach gar nicht bewusst. Weil er so wunderbar unlaut ist. Weil er nicht schreit, sondern weil er einfach macht und für den Wein und für seine Gäste da ist. Toll, dass es so besondere Fachmenschen, so besondere Sommeliers, so besondere Menschen wie Holger Schramm gibt. Vielen lieben Dank, dass du uns an deinem Berufsleben, an deinem Weinleben hast teilhaben lassen, lieber Holger. Und dass wir einmal mehr erleben durften, dass man nicht laut sein muss, um besonders zu sein. Und du uns deine Erfahrung, deine Gedanken, deine Meinung mit uns geteilt hast. Und noch ein ganz großes Dankeschön der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiglio Vini Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und auch für die wirtschaftliche Unterstützung. Denn dank Ihnen freuen wir uns nach diesem Freitag, nach dieser Folge auf die nächste Folge, auf den nächsten Freitag. Denn nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und nach Holger Schramm reisen wir nach Hamburg in die Winebag zu Katharina Iglesias.
Mein Name ist Renate Miltenberger und mein Mann und ich haben Holger Schramm 2007 im Restaurant Zirbelstube in Stuttgart bei Bernhard Diers kennengelernt. Wenn wir ins Restaurant gehen, ist für uns ein guter Wein so wichtig wie das Essen, und Holger hat das sofort gemerkt und uns immer mit besonderen Tropfen verwöhnt. Weine, die man nicht selbst im Keller hat und über die man sich freut, wenn man probiert. Wir haben es ganz am Anfang nur einmal geschafft, Holger in unserem Garten zu einer Weinprobe mit Ätna-Wein einzuladen, den er selbst als Top-Sommelier damals noch nicht bekommen konnte. Seitdem ist die regelmäßige Ätna-Weinprobe mit unserem Haussommelier eine schöne Tradition geworden, auf die sich alle Gäste freuen. Es entstand also sehr rasch eine Freundschaft. Wir sind beide leidenschaftliche Gärtner und tauschen uns regelmäßig über unsere Pflanzerfolge aus. Die gegenseitigen Gartenbesichtigungen und Fachgespräche finden dann natürlich auch immer mit der passenden Weinbegleitung statt. Zum Glück gibt es den öffentlichen Nahverkehr. Wenn wir es mal schaffen, gemeinsam essen zu gehen, steigert natürlich die Begleitung eines bekannten Sommeliers unser Renommee bei den Wirten enorm. Wir geben dann also auch ein bisschen mit ihm an. Wir können uns stundenlang angeregt unterhalten und freuen uns an den gleichen Dingen. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, die Fasnet. Holger ist sehr engagierter Fasnet-Mitveranstalter. Diese Leidenschaft teilen wir nicht, und das weiß er auch. Aber wenn das Einzige ist, wir freuen uns auf noch sehr viele gemeinsame Gläschen und Gespräche.